Meine Freunde, wir hatten angefangen, die Geschichte von dem Kämmerer aus dem Mohrenland zu lesen, und wir fahren der Besprechung dieser Geschichte fort. Der Inhalt aber der Schrift, Apostelgeschichte 8 steht, das ist Apostelgeschichte 8, der Inhalt aber der Schrift, die der Kämmerer aus dem Mohrenland las, war dieser. Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und still wie ein Lamm vor seinem Scherer. Wer wird aber seines Lebens länger ausreden, denn sein Leben ist von der Erde weggenommen? Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von sich selber oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing von dieser Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Diese heutige Textgeschichte erinnert mich an ein Spiel meiner Kindheit. Als ich noch ein Junge war, vor vielen Jahrzehnten, da spielten wir waren großer Geschwisterkreis, da spielten wir gern folgendes Spiel. Wir wohnten in einem großen Hause, schrecklich viel Platz, und da wurde nun irgendein Gegenstand irgendwo versteckt. Im Keller oder auf dem Boden oder im Kinderzimmer oder wo es war. Und dann musste eins von uns suchen. Das war natürlich fast unmöglich, wenn der Gegenstand ein kleiner Hosenknopf war, nicht? Und damit die Sache nicht so aussichtslos war, haben die anderen die Sache mit ihren Rufen begleitet. Wenn man also ganz weit weg war von dem gesuchten Gegenstand, dann hieß es kalt, kalt, wenn man weiter weg ging, noch kälter, Nordpol, eiskalt. Wenn man sich aber dem gesuchten Gegenstand näherte, dann brüllte die Meute drumherum, warm, warm. Und wenn man auf der richtigen Spur blieb, dann hieß es wärmer, noch wärmer. Und wenn es hieß heiß, dann wusste man, jetzt ist man da. Jetzt braucht man nur noch rumzugucken, wo er liegt. Ich weiß nicht, ob Sie auch solche kindlichen Spiele gespielt haben. Die heutige Jugend ist darüber hinaus. Sie sitzt vorm Fernsehkasten. Lieben Freunde, genauso wie bei diesem Spiel mit kalt, warm, wärmer, heiß, genauso geht es in unserer Geschichte zu. Nur mit dem Unterschied, dass es hier kein Spiel ist, sondern dass es sich hier um eine sehr, sehr ernste Sache handelt. Die Geschichte erzählt von einem Äthiopier, einem vornehmen Mann vom Hof der Königin Kandace, die damals ein mächtiges Reich in der Gegend des heutigen Sudan hatte. Die Bibel nennt diesen Mann den Kämmerer aus dem Mohrenland. Was nicht weiß, war aber eben Mohr, nicht? Und dieser Mann suchte. Ja, was suchte er? Wenn man gefragt hätte, Herr Kämmerer, Herr Finanzminister oder Exzellenz oder was für einen Titel hatte, was suchen Sie? Dann hätte er uns vielleicht gesagt, ja, was suche ich? Was suche ich? Ich suche Lebensquellen. Lebensquellen. Ich bin so friedelos. Ich habe so einen Druck auf dem Herzen. Ich kann nicht fröhlich sein. Und wenn ich versuche, ist immer dieser inwendige Druck und diese Angst. Ich glaube, ich suche Gott, wenn es den gibt. Und nun hatte sich dieser suchende Mann umgeschaut bei den Götzen Äthiopiens Und da hieß es überall, kalt, kalt, nichts zu finden. Und dann war er nach Jerusalem gekommen. Vielleicht konnte man Gott im Tempel finden. Und das Schreckliche, auch dort hieß es, kalt, kalt. Denn, meine Freunde, auch das schönste Kultus und schönste Gottesdienst ohne Geist und Leben ist tot. Und wenn 100 Kirchenchöre singen und die schönsten Gewölbe uns umgeben und die herrlichsten bunten Glasfenster da sind, wenn der Heilige Geist nicht da ist, dann heißt kalt, kalt, da findet die suchende Seele nichts. Und nun erzählt unsere Geschichte heute, wie es bei dem Mann durch warm, wärmer, heiß zum Finden kam. Wir wollen den Text und die Predigt überschreiben, wie einer gefunden hat, was er suchte. Wie einer gefunden hat, was er suchte. Da fangen wir an mit warm, warm. Ne? Wir gehen einfach mit dem Kinderspiel so. Warm, warm. Das heißt, wir müssen mal ganz vorne anfangen. Der Mann war an vielen Orten umhergeirrt. Ich wollte Frieden finden, heißt in einem Lied. Ich such ihn allerwärts. Ich fand wohl viele Sünden, doch kein versöhntes Herz. Es war, als wenn alle Teufel höhnisch riefen, kalt, kalt, mein lieber Kämmerer, was du suchst, das gibt es nicht. Es gibt viele Religionen, aber keine Gewissheit. Es gibt viele Religionen, aber keine Gewissheit über Gott. Sagten die Teufel, nicht ich, dass es keine Verwechslung gibt, nicht? Was denn alle Teufel schrien, mein lieber Kämmerer, was du suchst, gibt es nicht. Es gibt ein ewiges Suchen, aber kein Finden. Das haben übrigens nicht bloß die Teufel gesagt zum Kämmerer, sondern das hat auch der große Dichter Lessing gesagt, für die Kenner unter uns in seinem Nathan, dem Weisen, nicht? Gut, dass der Kämmerer nicht an Lessing geraten ist. Nein, alle Teufel schrien es, das gibt es nicht, was du suchst. Es gibt Religion, aber keine Gewissheit über Gott. Und nun müssen die Teufel auf einmal schweigen. Und es ist, als wenn die Engel Gottes leise riefen, warm, warm. Denn jetzt ist der Mann auf einmal auf der richtigen Spur. Er sitzt auf seinem Reisewagen, auf der Rückkehr von Jerusalem. Er muss 2000 Kilometer in der Kutsche zurücklegen, unvorstellbar, nicht? Und er sitzt da auf seinem Reisewagen und liest. Ja, was liest man auf der Reise? Eben zwischendurch. Was lesen Sie auf der Reise? Ein Krimi? Quick? Oder was liest man so? Konstanze? Alles miteinander? Die Welt? Was liest man auf der Reise? Meine Freunde, der Mann las da auf seiner Reise tatsächlich die Bibel. Das heißt nicht die ganze Bibel, er hatte sich in Jerusalem eine Schriftrolle, wurde ja alles in der Hand geschrieben, eine Schriftrolle des Propheten Jesaja erstanden. Und darin las er. Und nun ist die verheilsverlangende Seele auf der richtigen Spur. Warum, warum möchte man rufen? Rufen bestimmt die Engel Gottes, die unsichtbar den Reisewagen umgeben. Warum, warum? Jetzt bist du auf der richtigen Spur. Denn, meine Freunde, wer Gott finden will, den lebendigen Gott, nicht irgendeinen Herrgott, den sich die Deutschen ausgedacht haben, den lebendigen, heiligen Gott finden will, wer, was mehr ist, Frieden mit Gott finden will, wer Leben finden will und Seligkeit und dass die Angst weggeht, der muss an die Bibel geraten. Nirgendwo anders findest du ihn als in diesem Buch. Hier ist alles drin. Das hat der Sänger vom 119. Psalm schon gewusst, der nicht einmal die ganze Bibel hatte, sondern nur einen kleinen Teil unserer heutigen Bibel. Der Sänger vom 119. Psalm, der sagt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der eine große Beute davon trägt. Das ist ein Wort, ne? Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der eine große Beute davon trägt. Und an einer anderen Stelle sagt der Sänger vom 119. Psalm, das ist der längste Psalm, ein Wort, das gerade so eine Überschrift über diesen Kämmer aus dem Mohrenland ist. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Ich hoffe auf dein Wort. Oh, meine Freunde, jetzt war er auf der richtigen Spur. Warum, warum heißt es jetzt? Er ist an Gottes Wort geraten. Ein Mann, ein bedeutender Mann, ein Mann, der in der Wirtschaft und der Politik seines Landes eine große Rolle spielt, kluger Mann, sitzt still über dem Wort Gottes. Jetzt ist die richtige Spur gefunden. Oh, wie wünschte ich, meine Freunde, die sich heute Morgen so früh aufgemacht haben an diesem trüben Tag, um diesen Gottesdienst mitzumachen. Ich spreche das mal aus, um Ihnen mein Dank auszusprechen. Ist ja auch für den Pastor allerhand, wenn Leute kommen, Ihnen zuzuhören, nicht? Also, meine Freunde, die so früh aufgemacht haben, den Gottesdienst mitzumachen. Wie wünschte ich Ihnen, dass Sie so über die Bibel gerieten wie dieser Kämmerer. So mit diesem göttlichen Herz. Naja, ich weiß. Da sagt ihr Herz jetzt, ach was, das versteht man ja einfach nicht, nicht? Da ist so vieles drin, das versteht man einfach nicht. Da müssen Sie es machen wie mein Großvater, dieser köstliche Lehrer von der Schwäbischen Alb. Als ihm einer sagte, da ist so vieles drin, versteht man nicht. Da hat er gesagt, das liegt nicht am Wort Gottes, das liegt an dir. Und wenn ich die Bibel lese, hat er gesagt, also ich muss Schwäbisch sagen, wenn ich die Bibel lese, dann nehme ich mein Käpple ab. So diese alten Herren, die trugen früher so ein Samtkäppchen, nicht? Wenn ich die Bibel lese, dann nehme ich mein Käpple ab. Und wenn noch etwas kommt, was ich nicht verstehe, dann nehme ich es zweimal ab. Verstehen Sie? Dann denke ich, hier ist göttliche Weisheit. Da ist Respekt haben. Und nicht sagen, dummes Buch. Dann nehme ich es zweimal ab. Ja, ich weiß, Sie sagen, Bibel lesen, ja. Aber wir haben so viel über die Bibel gehört. Die ist uns so madig gemacht. Die Theologen glauben ja selber nicht dran. Nicht? Meine Freunde, hören Sie mal. Der Teufel weiß ganz genau, dass wer an die Bibel gerät, auf der richtigen Spur ist zum Frieden Gottes. Und da wäre er ja dumm, wenn er nicht alles Sperrfeuer auf diesen Zugang legte. Wenn er nicht alles, was irgendwie Federn schreiben kann, mobilisierte, schreibt gegen diese Bibel. Sie ist zwar, nicht wahr, aber man kann dem Buch nicht trauen und Laien verstehen sie überhaupt nicht und was weiß ich alles, nicht? In der östlichen Welt, da wird Gott einfach geleugnet. Das ist bei uns nicht mehr Mode. Atheisten gibt es nicht. Kein Mensch leugnet Gott. Das ist gefährlich für den Teufel, nicht? Da könnten wir ja Kinder Gottes werden, sagt der Teufel, ich werde euch. Ihr werdet keine Kinder Gottes werden. Ich lege jetzt mein Sperrfeuer bei euch in der westlichen Welt auf den Zugang, auf die Bibel. Und nun geht das Gemassel an. Immer auf die Bibel, nicht? Und sie glauben das und sagen, das kann unser einer nicht lesen und verstehen. Ach, der Kämmerer war auf der richtigen Spur. Er hat all die Einwände gegen die Bibel, die wir kennen, gar nicht gekannt. War vielleicht sein Glück, nicht? Er hat sie einfach gelesen. Und wir müssen es verstehen. Wir müssen begreifen. Es gefällt Gott, an keiner anderen Stelle zu reden, als durch dieses Buch. Gott redet nicht in der Natur. Das ist dummes Zeug. Ich habe die Natur sehr lieb, aber da redet Gott nicht. Gott redet auch nicht in der Geschichte, wie uns die Nazis sagten. Gott redet durch die Geschichte, redet er gar nicht. Gott redet auch nicht in deinem eigenen Herzen so. Er redet durch dieses Buch, so hat es ihm gefallen. Warum, weiß ich nicht. Hat ihm gefallen, durch dieses Buch zu reden. Und hier ist der Zugang zum Leben. Und es wird mit ihrem Christentum im Leben nichts, wenn sie nicht täglich wenigstens die stille Viertelstunde haben, wo sämtliche Musikkästen abgestellt sind. Und sie sagen das Johannesevangelium aufschlagen und darüber ganz still werden. Und ich möchte nochmal sagen, was ich oft gesagt habe, wie man die Bibel lesen muss. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann weiß ich, jetzt habe ich einen Telefonhörer in die Hand genommen und am anderen Ende der Leitung ist der lebendige Gott, der heute lebt. Hier ist nicht ein totes Wort, sondern es spricht der jetzt lebende, heute lebende Gott durch dieses Wort. Ich habe einen Telefonhörer abgenommen und nun redet er. Und wenn ich an die Bibel lese, kann es geschehen, dass kein Wort in mich eingeht. Und dann schreie ich, Herr, ich weiß, dass du redest. Wir haben ja beide einen Telefonhörer abgenommen. Und ich höre nicht. Herr, erbarm dich doch über mich, tauben Kerl. Ich höre deine Stimme nicht. Lass mich deine Stimme hören. Und dann lese ich weiter. Und dann geschieht es auf einmal, dass das Wort lebendig wird und mich trifft und meine Sünde aufdeckt und mich begnadigt und beglückt und reich macht. Ah, der Kämmerer war schon auf der richtigen Spur, als er Gottes Wort las, als er über die Bibel geriet. Die Engel Gottes und wir alle rufen, warm, warm. So, nun kommt der zweite Teil und der kann natürlich logischerweise nur überschrieben werden, wärmer, wärmer. Wenn wir als Kinder dieses Spiel gespielt haben, nicht? Ach, wie oft habe ich war unter lauter Schwestern, war ein geplagter Knabe, wie oft habe ich das suchen müssen, nicht? Und bin rumgeirrt. Ein tumber Knabe. Was war das für eine Aufregung, wenn so einmal hieß, wärmer, wärmer. Nun näherte man sich der Sache. Da war eine Spannung und Aufregung drüber. Und sehen Sie, diese Spannung und Aufregung ist auch in unserer Geschichte. Diese ganze Spannung. Und nun kommt der Augenblick, wo die Engel Gottes den Wagen umgeben, rufen, wärmer, wärmer. Du kommst der Sache näher, dem Heil Gottes und dem Frieden mit Gott und dem ewigen Leben. Denn der Kämmerer war jetzt bei seiner Lektüre angekommen am Wort vom Kreuz. Und da heißt es wärmer, wärmer. Ich muss das eben erklären. Sehen Sie, die Bibel umfasst ein weites Feld. Ein weites Feld. Da ist die Rede von der Entstehung der sichtbaren Welt und ebenso die Rede vom Ende der sichtbaren Dinge. Ich kenne einen Mann, der hier zum Glauben kam. Und als er anfing, der Bibel zu lesen, hat er sich ganz kolossal verwundert, dass da Ehefragen behandelt werden. Das hätte er nicht für möglich gehalten. Er dachte, das wäre so ein ganz weltfremdes Buch. Ehefragen. Kann man fast nicht drüber weg. Tatsächlich, meine Ehe ist da die Rede. So. In der Bibel, da werden viele Dinge verhandelt. Da ist von politischen Dingen die Rede. Oder ist das keine politische Botschaft? Doch Herr ist König. Oder ist keine politische Botschaft? Selig sind die Friedfertigen, denn die werden Gottes Kinder heißen. Ah, es sind von vielen politischen Dingen die Rede. Verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Das haben wir ja tausendmal erlebt. In der Bibel ist die Rede von sexuellen Fragen. In der Bibel ist die Rede von der Frage nach dem Sinn des Lebens. In der Bibel ist die Rede von der Frage, was ist der Mensch überhaupt? Und von entwickelt er ab oder was ist der Mensch? Verstehen Sie? Es gibt kaum eine Frage, die die Bibel nicht behandelt. Sie umfasst ein weites Feld. Aber nun muss ich sagen, eine hungrige Seele, die das Leben gewinnen will, wie der Kämmerer, die hungert nicht nach all diesen Fragen. die hungert einfach nach anderen Lebensquellen. Und die Lebensquellen, nach denen so eine hungrige Seele wie der Kämmerer verlangt, und solche sitzen ja auch hier, nicht? Entspringen am Kreuz des Sohnes Gottes auf Golgatha. Ich hoffe, Sie wissen es, dass Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist und für uns gekreuzigt wurde. Da hängt er am Kreuz, der Mann mit der Dornenkrone. Da rauschen alle Lebensquellen. Und nun war der Kämmerer bei seiner Jesaja-Lektüre an ein Kapitel geraten, das 53. eines der gewaltigsten Worte überhaupt der Weltgeschichte, an das 53. Kapitel im Jesaja, wo davon die Rede ist, dass der Sohn Gottes leidet und stirbt. Nun war der Kämmerer ans Wort vom Kreuz geraten. Wärmer, wärmer als jetzt. Jetzt kommt dem Heil Gottes schon ganz nah und dem Frieden und den Lebensquellen. Ich muss eben erklären, sehen Sie, der Prophet Jesaja, der hat ja, wissen Sie das, 700 Jahre vor dem Kommen Jesu gelebt. 700 Jahre ist eine lange Zeit. 1960 sind wir, nicht? 1260, das war da. Oh, mir hat eine Geschichte schon gerade gefehlt, natürlich nicht. Also, nicht denken Sie eine lange Zeit, ne? Denken Sie eine lange Zeit. 700 Jahre, unvorstellbar. Und nun hat Gottes Geist diesem Jesaja die inwendigen Augen so geöffnet, dass er über, dass die 700 Jahre einfach zusammenschrumpften, nicht mehr da waren. Und er sah im Geist den Sohn Gottes schweigend vor Pilatus stehen und vor Herodes. Er sieht ihn sein Kreuz tragen nach Golgatha. Er sieht ihn am Kreuz und dann schreibt er auf, was er sieht. Er schreibt, als wenn schon geschehen wäre, so hat er deutlich das gesehen. Er ist wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Und das liest der Kämmerer. Bruder Jesaja, dem hat Gott gewaltig die Augen geöffnet, die inwendigen Augen, dass er nicht das Kreuz Jesu gesehen hat, sondern dass er auch verstanden hat, was das bedeutet. Das ist noch ein Unterschied. Sie wissen, dass Jesus gekreuzigt war, aber haben Sie verstanden, warum? Der Jesaja, der verstand, und darum steht nämlich Kapitel 53, diesen gewaltigen Kapitel Jesaja 53, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe, meine Strafe, liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und der Jesaja sah im Geiste die Auferstehung, die glorreiche Auferstehung Jesu und seine Erhöhung in der Himmelfahrt. Und darum ließ der Kämmerer nun mit Erstaunen, wer will deines Lebens länger wegreden? Denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Das sind herrliche und trostvolle Worte. Und meine Freunde, wenn die letzte Not des Sterbens kommt, möchte ich nichts anderes hören als das. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Ich weiß nichts Herrliches. Das liest der Kämmerer und versteht es nicht. Da steht er am Weg der Philippus und sagt, verstehst du auch, was du liest? Sagt er, ich verstehe es nicht. Komm doch auf meinen Wagen, setz dich zu mir. Du siehst aus wie einer, der es verstehen könnte. Du hast sowas im Gesicht. Und dann sagt er, ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von sich selber oder von einem anderen? Ich muss noch mal eben erzählen, meine Freunde, diese Frage war meine Examensfrage im ersten theologischen Examen. Von wem redet der Prophet in Jesaja 53? Und da habe ich geschrieben, hier redet er von niemand, hier ist bloß die Idee des stellvertretenden Leidens ausgesprochen. Ich war genauso dumm nach vielen Semestern Theologie wie der Kämmerer. Ich war noch dümmer, denn ich meinte, ich wüsste es, ich wusste was Falsches. Ich hatte mich bei den falschen Leuten erkundigt. Und nicht bei Philippus. Hier lerne ich es jetzt besser, nicht? Von wem redet er? Da, er ist wie ein Schaf zur Schlachtung. Von wem redet er? Von sich oder von anderen? Und da heißt in der Bibel so schön, da tat Philippus den Mund auf. Man spürt förmlich, wie er merkt, jetzt ist mein Stichwort gefallen. Jetzt die Stunde da. Jetzt bin ich gerufen. Darum hat mich Gott von Samaria an diese Straße geführt. Er tat seinen Mund auf. Man hört förmlich, wie er nochmal einen tiefen Atemzug tut oder sogar dreimal tief atmet und verkündigt ihm die frohe Botschaft von Jesus. Er sagt ihm, ich kann dir antworten, von wem der Prophet redet. Von Jesus redet er. Er ist wie ein Lamm zur Schlachtung geführt. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber meine Freunde, ich habe ein bisschen vorgegriffen. Seht, zunächst sitzt er da und sagt, von wem redet der Prophet solches? Ich habe mich hier gewundert. Wenn ich ein Buch lese und verstehe es nicht, dann klappe ich das Ding zu und sage, entweder bin ich dumm oder der Schreiber. 90% der Fälle nehme ich an, der Schreiber natürlich, nicht? Jedenfalls mache ich da nicht weiter dran. Da mache ich nicht weiter dran. Und der Kämmerer sitzt und sagt, ich verstehe nicht, von wem ist hier die Rede, und liest Stunde um Stunde an diesen Worten. Wie kann man das verstehen? Oh, ich will Ihnen das erklären. Sehen Sie, der Paulus sagt einmal, das Wort vom Kreuz ist den religiösen Leuten ein Ärgernis. Die sagen, ich glaube an Herrgott, was soll das Kreuz Christi? Ist den religiösen Leuten ein Ärgernis und den gelehrten Leuten eine Narrheit. Uns aber, die wir errettet werden, sagt Paulus, ist es eine, jetzt kommt das Wort, Gotteskraft. Da steht Dynamis, Theou, im Griechischen. Neues Testament ist Griechisch geschrieben. Ist Dynamit, Gott. Ist eine Gotteskraft. Und sehen Sie, das hat der Kämmerer empfunden. Er sagt, ich verstehe es nicht, aber es lässt mich nicht los. Hier ist eine Kraft, hier ist eine Kraft. Ich spüre sie, während ich das lese. Er spürte eine Kraft, wie sie etwa ein Magnet hat, der anzieht. Sehen Sie, so ist mit dem Worte Gottes. Unsere Väter sprachen von der Efficacia Verbi Divini, von der Wirksamkeit des Wortes Gottes. Es ist etwas Lebendiges. Diese lebendige Kraft spürt der Kämmerer, und so kommt er nicht los von diesem Wort, das er nicht versteht. Ich möchte, wir spürten diese Magnetkraft des Wortes Gottes an unserem Herzen. Die Magnetkraft des Wortes vom Kreuz. Ich muss noch kurz ein Drittes sagen. Bei dem Spiel, da wir als Kinder spielten, hieß es warm, warm, wärmer, wärmer, und am Schluss hieß es heiß, heiß. Und so geht es auch in unserer Geschichte. Drittens, heiß, heiß. Ich bin gleich fertig, wir haben keine Bange. Heiß, heiß. Jetzt kommt der große Augenblick, während der Philippus redet, wo dieser Mann findet, was er gesucht hat. Wo diese suchende Seele zum Finden, zum Frieden zu Jesus kommt. Sehen wir es nochmal an. Von wem redet der Prophet solches? Wer ist denn das, der wie ein Lamm zur Schlachtung geführt ist? Wer ist denn das, von dem das Wort mich so unheimlich anzieht? Wer ist das, so steht es in Jesaja 53, auf dem Gott meine Sünden war. Wer ist denn das, der an meiner Stelle gemacht hat und geschlagen ist, auf dass ich Frieden hätte? Wer ist das? Dieser Augenblick, heiß, heiß, die Engel Gottes um den Wagen, die unsichtbar da sind, halten den Atem an. Das ist Jesus, dein Heiland, lieber Kämmerer aus Mohrenland, Jesus, Gottes Sohn, gekommen, um dein Erlöser und dein Heiland und dein Retter zu werden. Denken Sie, der Herr Jesus hatte mal gesagt, nach seiner Auferstehung, das gilt für seine Zeit nach seiner Auferstehung, Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und nun waren die beiden, der Kämmerer und der Philippus, versammelt in seinem Namen auf dem Reisewagen. Und nun stieg Jesus dazu. Wissen Sie, dass Jesus lebt und zu Menschen kommen kann? Sie tun mir leid, wenn Sie das nicht erlebt haben. Jesus kam dazu. Und während der Philippus redet, bezeugt Jesus seine Gegenwart und sein Heil. Das war eine Reise. Unvorstellbar, was das für eine Reise wurde, auf der Wüstenstraße zwischen Jerusalem und Gaza. Ich muss sagen, ich bin überzeugt, dass es bei dieser ganzen Sache scharf und nüchtern zuging. Machen wir uns keine Illusion. Ich bin überzeugt, dass der Philippus seinen Finger auf das Wort gelegt hat. Er ist um unserer Sünde willen verwundet. Wenn von Jesus die Rede ist, ist von unserer Sünde die Rede. In der Welt ist immer die Sünde die Rede von der Sünde der anderen. Immer von der anderen. Wenn du zu Jesus kommst, dann ist von deiner Sünde die Rede. Kennst du so viele Ehen, die nicht klappen? Ja, der Mann ist schuld, sagt die Frau. Ja, die Frau ist schuld, sagt der Mann. Nicht? Und so geht es im Großen der Politik. Der Osten ist schuld, der Westen ist schuld. Nicht? Kommst du zu Jesus, ist nicht von der Sünde der anderen die Rede. Er ist um unserer Sünde willen verwundet. Da gibt es Bekenntnis. Da kommen Dinge ins Licht, die man nicht Sünde nennen wollte. Da gibt es Umkehr, richtige Umkehr und Glossagen. Und da ist die Rede von der herrlichen Botschaft, des Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Und so euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei, wird der Philippus seinen Finger gelegt haben auf das Schätzlein. Auf, dass wir Frieden hätten. Auf, dass wir Frieden hätten. Ach, wissen Sie, was ging da im Herzen dieses Mannes vor sich? Das hat er gesucht, jahrelang. Auf, dass wir Frieden hätten. Heiß, heiß hieß es jetzt. Es ist eine große Sache, meine Freunde, wenn ein Herz seinen Heiland findet. Ich erbitte mir von Gott nicht mehr, als dass ein paar Leute hier ihren Heiland finden. Und es gibt ja noch Kämmerer aus dem Mohrenland. Gott sei Dank. Wir wollen beten. Herr, mach uns doch zu hungrigen Leuten. Nimm unseren Tod, unsere Gleichgültigkeit, unseren Stumpfsinn, unseren irdischen Sinn doch von uns. Führ uns durch alle Höllen der Unruhe. Nur führ uns dahin, wo wir dich finden und dein Eigen werden. Und an dich glauben können. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 145 den zweiten Vers singen, den zweiten Vers. Segen wollen wir stehen aus dem Lied Anhang, das ist ein Fehler hier, Anhang 8, 24, den 8. Vers singen. Anhang 24, Vers 8. Nun wollen wir still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.